Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich da bin und wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Beim Fußballspielen kommt es ja in gewohnter Regelmäßigkeit dazu, dass ein Spieler eine Schwalbe versucht, also ein Foul vortäuscht, indem er sich in einem Zweikampf absichtlich fallen lässt. Und der Gedanke ist ganz simpel, vielleicht schafft er dadurch einen Strafstoß, einen Freistoß oder eine Verwarnung vom gegnerischen Spieler. Das hat jetzt nicht so viel mit Fairplay zu tun. Und umso schöner ist es, wenn Spieler dieses Muster durchbrechen und fair spielen. So wie Paul das getan hat in der Kindergeschichte. Oder aber, was auch gut ist, wenn es einen Schiedsrichter gibt, der die Dinge von vornherein durchschaut und der sieht, was manche nicht sehen. In der Bibel finden wir eine Geschichte, die so ähnlich anfängt. Elisa fungiert als eine Art Schiedsrichter, der von vornherein unfaire Absichten vom aramäischen König zunichte macht. Bevor es zum Foul kommt, hat Elisa schon eingegriffen. Und wir finden diese Geschichte im 2. Königebuch und dort das 6. Kapitel. 2. Könige, das 6. Kapitel und hier die Verse 8 bis 10. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes, Elisa, sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Uns wird hier eine Kriegssituation beschrieben. Wir erfahren nicht, warum Krieg geführt wird. Was war die Ausgangslage? Wer hat angefangen? Wurden Interessen verletzt? Grenzen missachtet? Wir erfahren es nicht und ich vermute, das ist kein Zufall. Denn das ist ganz charakteristisch für Krieg. Wenn er einmal begonnen hat, dann entwickelt er schnell eine Eigendynamik. Es wird gekämpft, Hinterhälte geplant, taktiert, bis keiner mehr so richtig weiß, warum es eigentlich angefangen hat. Und es wird weitergemacht, weil längst Misstrauen und explosive Frustration sich breit gemacht haben. Der Bibeltext hier legt uns nahe, dass es sich um einzelne Raubüberfälle gehandelt hat, die vermutlich vom aramäischen König Ben-Hadad II. Ausgingen. Er versuchte, strategisch sinnvolle Orte für solche Überfälle zu finden. Eine Art Basislager für seinen Feldzug. Und es versteht sich von selbst, dass solche Informationen streng vertraulich sind. Soweit die Sprache des Krieges. Dann aber gibt es ein irritierendes Element. Kein Hinterhalt funktioniert, denn Elisa deckt die Tarnung auf und informiert rechtzeitig den König von Israel. Und interessanterweise rät Elisa dem König nicht, das Wissen um den Hinterhalt auszunutzen und anzugreifen, sondern er sagt lediglich, sie sollen dort und dort auf der Hut sein und aufpassen. Die gegnerische Seite vertraute auf den Überraschungsmoment, muss aber jetzt mehrfach einsehen, dass es nicht klappt. Und es geht so häufig, dass dem König von Aram klar wird, Moment, das hier ist kein Zufall mehr. Das erinnert mich an das Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Heute in der Kindersabbatschule haben wir das gespielt. Und ich habe das auch auf längeren Autofahrten früher immer wieder gespielt. Elisa sieht hier durch Gottes Hilfe etwas, was der König von Aram denkt, was keiner sieht. Und wir sehen dieses Element von Sehen und Nichtsehen, das zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Lass uns weiterlesen, 2. Könige 6 und jetzt die Verse 11 und 12. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Die schlechte Laune vom König ist nachvollziehbar. Keiner seiner geplanten kriegerischen Züge hat funktioniert. Und das, obwohl sie doch strategisch sinnvoll und einwandfrei waren. Er blickt nicht mehr durch und sieht seine Ohnmacht ein. Misstrauen überfällt dem König und sie suchen den Schuldigen. Wer ist der Verräter in den eigenen Reihen? Wo ist die undichte Stelle? Und jeder ist verdächtig. Die Nervosität steigt mit jedem erneuten Fehlschlag der militärischen Operation. Ist jemand von den Generälen auf Israels Seite? Dass der König misstrauisch ist, wundert nicht so sehr. Ein Kapitel vorher in der Bibel haben wir die Geschichte von Naaman, der aramäische Feldhauptmann, der durch Gottes Wirken durch Elisa geheilt wird von seinem Aussatz. Und seine positive Einstellung dem Gott Israels gegenüber wird bestimmt nicht verborgen geblieben sein und Neider gibt es immer. Umso mehr wird der König überzeugt gewesen sein, er muss jetzt seine Generäle ganz direkt konfrontieren mit dem Verrat, ohne Umschweife. Aber sie überraschen ihn mit der Aussage, dass Elisa an allem schuld sei. Und wieder können wir hier die Sprache des Krieges erkennen. An einer einzigen Person wird alles festgemacht. Wenn der als Störenfried gefasst ist, dann, ja dann, ist das Entscheidende erreicht. Die Sprache des Misstrauens, die immer einen Schuldigen sucht und nicht eher ruht, bevor dieser gefunden ist. Der Plan des Königs ist nun denkbar einfach. Er sieht die Schwachstelle, die undichte Stelle und will diese jetzt beheben. Sein Plan können wir nachlesen in den folgenden Versen 13 und 14. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Der Plan war strategisch ganz gut durchdacht. Dothan befand sich etwa 16 Kilometer nordwestlich von Samaria, also in unmittelbarer Nähe der israelitischen Hauptstadt. Die Aramäer mussten also ziemlich viele Kilometer in das feindliche Gebiet hineingehen, um nach Dothan zu kommen und gleichzeitig waren sie auch noch ziemlich nah an Samaria dran. Kein Wunder also, dass sie die Aktion in der Nacht durchführten, im Schutz der Dunkelheit, damit niemand sieht, was geschieht. Und der Überraschungsangriff, der scheint auch ganz gut zu funktionieren, wenn wir uns den Vers 15 anschauen. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach der Diener zu ihm: O weh, mein Heer, was sollen wir nun tun? Was für eine verständliche Reaktion. Gerade aufgestanden erhält der Diener von Elisa hier den Schock seines Lebens. Kein geeigneter Start in den Tag. Er sieht seine kleine Stadt umlagert von Streitwagen und der Krieg ist auf einmal nicht mehr in der Ferne, sondern vor der eigenen Haustür angekommen. Er ruft aus, o weh, oder auch ach. Das Wort ist ein Klagepartikel, wird verwendet für Klage. Und in der Reaktion spiegelt sich Angst, Betroffenheit und gleichzeitig völlige Ratlosigkeit. Ach, mein Herr, wie machen wir es? So kann man auch übersetzen. Und darin spiegelt sich seine Hilflosigkeit und mit dem Wort wie gleichzeitig die Unmöglichkeit der Bewältigung der vor ihm liegenden Streitmacht. Es gibt Zeiten in jedem Leben von uns, wo wir den Ausruf des Dieners gut nachvollziehen können. Eine mächtige Streitmacht hat die eigene Existenz, das eigene Wohlbefinden belagert. Nicht immer passiert es über Nacht, manchmal sind das schleichende Prozesse. Diese Streitmacht kann eine Krankheit sein, die überraschend von hinterrücks kommt, ein Kollege mit seinen verbalen Angriffen, die einen verletzen, Einsamkeit, deren Kälte das Herz vereist, oder Pfeile des Versagens, die einen treffen. Nachrichten, die einen zutiefst erschüttern, schockieren, wie jetzt der Angriff in Hanau. Hier wie da steht der Ausruf des Dieners in persönlicher Betroffenheit und Angst: Ach, mein Herr, wie machen wir es? Und von dem können wir lernen. Diese Frage können wir aufgreifen und adressieren an unseren Vater im Himmel. Ach, mein Gott, wie machen wir es? Wie managen wir diese Situation? Und da können wir die Klage auch gebrauchen. Biblische Klage hat bei den meisten von uns nicht wirklich einen hohen Stellenwert. Was eigentlich sehr schade ist, denn blickt man in die Bibel, dann finden wir viele Klagepsalmen, ein ganzes Buch trägt den Namen. Und in der Klage, die an Gott gerichtet ist, liegt eine große Kraft, die wir immer wieder neu entdecken dürfen. Lasst uns weiterlesen, wie Elisa reagiert im Vers 16. Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Was Elisa hier seinem Diener zuspricht, ist die grundlegende Erkenntnis: Wer auf Gottes Seite ist, steht auf der Siegerseite. Hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Gott hat letztlich alles in der Hand. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt der Auferstandene, in jede von unserer Lebenssituation hinein. Der Theologe Karl Barth formulierte das am Vorabend vor seinem Tod folgendermaßen: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Dabei wirkt es gar nicht so. Seine Welt erscheint dem Diener dunkel, stockdunkel sogar. Die feindliche Streitmacht hat Dothan umkreist und viel Hoffnung besteht nicht. Das reine Argument von Elisa scheint nicht viel zu bewirken. Jetzt hätte Elisa natürlich eine theologische Diskussion anfangen können über Gottes Wirken und Handeln. Und er hätte seinen Argumentationsstrang hieb- und stichfest untermauern können. Macht er aber nicht. Elisa sieht, was sein Diener nicht sieht, aber er schwingt keine großen Reden. Manchmal bringt uns das eben einfach nicht weiter. Elisa handelt ganz anders, wie wir im Vers 17 lesen können. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Jetzt erst, durch das Gebet des Elisas, erkennt sein Diener die andere, die geistliche Wirklichkeit. Nicht durch Argumente und auch nicht durch Anleitung von Elisa, sondern allein durch die Fürbitte sieht er nun, was er vorher nicht gesehen hat. Jetzt erkennt er, dass Gott wirklich alle Macht in der Hand hat, dass der, der auf Gottes Seite ist, auf der Siegerseite steht. Es ist die Erkenntnis, dass sie nicht alleine sind, nicht verlassen, obwohl es doch so sehr danach aussah. Die Gefahr ist ja unvermindert da. Die Streitmächte sind immer noch um Dothan herum. Aber etwas hat sich gewandelt. Die Angst hat ihr Riesendasein verloren. Und jetzt, mit der Gewissheit, von Gott getragen zu sein, kann man ihr entgegentreten. Das zu glauben, erfordert viel Mut. Denn nicht immer sehen wir, jetzt mal bildlich gesprochen, diese feurigen Streitwägen und Rosse um uns herum, die uns beschützen. Und nicht umsonst hat hier das Gebet eine ganz zentrale Rolle. Denn es erfordert Mut, dem Ausspruch von Jesus zu glauben, dass er alles in der Hand hat. Es gibt einen Spruch, und den finde ich ganz nachdenkenswert. Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Dort, wo die Angst weicht, weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind, da öffnet sich Weite und wir werden mutig, neue Wege zu gehen. Lasst uns sehen, wie die Geschichte weitergeht, Vers 18 und 19. Und als die Aramäer zu ihm herabkam, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Das Gebet hat hier wieder die Lage komplett verwandelt. Das feindliche Heer ist unfähig zum Kampf, mit Blindheit geschlagen. Und statt einem ängstlichen, eingeschüchterten Elisa tritt ihnen hier ein mutiger Elisa entgegen, der ihnen ganz klar die prophetische Wahrheit sagt: Dies ist nicht der Weg. Das hier ist nicht der Weg des Friedens, nicht der Weg des Lebens, den ihr im Begriff seid zu gehen. Und das gilt für uns alle. Der Weg der Gewalt ist nicht der Weg Gottes. Aber welcher Weg ist es dann? Der Vers 20. Und als sie nach Samaria kam, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Das muss ein absoluter Albtraum gewesen sein für die Soldaten. Eben noch glaubten sie sich sicher, in der Nacht angerückt, in der Überzahl, und jetzt hatte sich das Blatt völlig verändert. Mitten in Samaria, hilflos ausgeliefert, alles vorbei. Endet der Weg? die Verse 21 und 22. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast, also deine eigenen Kriegsgefangenen? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Nicht nur die Soldaten sind erschrocken, auch der König scheint überrascht zu sein, dass seine Feinde ihm jetzt auf dem Präsentierteller geliefert worden sind. Die, die sein Volk bedrohen, sind jetzt in seiner Hand. Er sieht die Feinde und seine Logik, seine erste Reaktion ist: Ich muss sie töten. Das ist ganz tief in dem König eingebrannt. Gnadenlose Gewalt. Und trotzdem fragt er Elisa, ob das der richtige Weg ist. Das bedeutet auf der einen Seite, dass er Respekt vor Elisa hat und auf der anderen Seite, dass er ihn als Sprecher Gottes anerkennt. Und Elisas Antwort ist glasklar und lässt keinen Spielraum für Interpretation zu. Du sollst sie nicht töten. Punkt. Gewalt ist keine Handlungsperspektive. Gewalt ist nicht der Weg Gottes. Aber Elisa lässt es nicht dabei, sondern er eröffnet dem König eine neue Möglichkeit, einen neuen Weg. Seine Aufforderung, den Feinden Brot und Wasser zu geben, das erinnert an Sprüche 25, Vers 21. Dort steht: Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein, und der Herr wird dich belohnen. Elisa kannte diesen Spruch sicherlich, aber was noch viel entscheidender ist, er kannte seinen Gott. Und er wusste, dass Gottes Wege keine Wege des Krieges sind, sondern Wege der Liebe. Denn die Liebe ist Gottes innerstes Wesen. Der König hört auf Elisa und wagt es, den Weg des Friedens zu beschreiten. Gott sei Dank. Auch in unserem Leben können wir immer wieder erfahren, dass Gott uns Menschen an die Seite stellt oder dass der Heilige Geist in unser Herz flüstert: Das hier ist nicht der Weg. Nicht der Weg Gottes der Liebe. Und ebenso wie der König tun wir gut daran, zu hören, zu fragen und uns neue Perspektiven schenken zu lassen. Lass uns noch den letzten Vers der Begebenheit lesen, das ist der Vers 23. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Der König hat sich hier selber übertroffen. Nicht nur karges Brot und Wasser gibt er seinen Feinden, sondern er bereitet ein großes Festmahl vor. Ein Fest, wo gelacht wird, wo Gemeinschaft entsteht und wo Frieden sich ausbreiten kann. Der Friede beginnt in der Begebenheit in dem Moment, wo der Mensch gesehen wird. Elisa zeigt dem König, dass die Soldaten Menschen sind, Menschen wie er, Menschen, die vor Angst zittern, weil sie um ihr Leben fürchten, Menschen, die Bedürfnisse haben, die hungrig und durstig sind. Und so sieht der König statt den Feind in dem anderen einen Menschen wie er selber. Und die Aramäer? Die Aramäer erleben hier, glaube ich, ihre größte Gotteserfahrung. Sie erfahren Gnade statt Gericht. Sie erleben, wie Gott sich auf ihre Seite stellt. Das, was David im Psalm 23 sagt: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, das wird für sie Wirklichkeit. Und für uns zeigt es, dass Gott sich nicht auf eine Seite ziehen lässt. Er steht ein für die Schwachen, für die, die in Not sind, und lässt sich nicht in menschliche Kategorien von Gut und Böse hineinpressen. Die sprengt er ganz mühelos. Die Begebenheit hier in 2. Könige 6 macht uns auf viele Dinge aufmerksam. Gottes Wege sind Wege der Liebe. Das entspricht seinem Wesen. Das Gebet öffnet uns die Augen für die geistliche Wirklichkeit und wir dürfen erkennen und für uns in Anspruch nehmen: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Gewalt wird in Frieden umgewandelt, weil Gott wirkt und den Menschen zeigt in unserem Nächsten. Die Geschichte kommt zu einem grandiosen Happy End und man würde sich ja wünschen, das geht jetzt immer so weiter und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Aber schon die nächste Geschichte zeigt uns, dass es keine friedliche ist. Und das bedeutet, dass Frieden eine immerwährende Aufgabe ist. Als Christen dürfen wir darauf hoffen, dafür eintreten, dafür handeln und beten, um die Augen zu öffnen für Gottes Wirklichkeit, für seine Wege und sein Wesen. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du nur ein Gebet von uns entfernt bist, dass du immer da bist für uns. Danke, dass unser Gebet Angst in Mut verwandeln kann, in Mut, neue Wege zu gehen, Wege zu beschreiten, die deinem Wesen entsprechen, Wege der Liebe und nicht des Misstrauens, der Gewalt, der Zweifel. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder dazu ermutigst, dass du uns begleitest und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir auf deiner Seite sind, auf der Siegerseite sind, dass du uns umgibst und beschützt. Dafür danke ich dir und ich bitte dich für neuen Mut für die neue Woche, um deinen Segen für jeden von uns. Hab Dank dafür in deinem Namen. Amen.